Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Ihr seht schon, wir sind heute nicht im Studio, wir sind nämlich auf der Power to Drive in München. Und wir wollen heute über ein Thema sprechen, das mit dem Elektroauto laden relativ viel zu tun hat. Weil es geht um Kabel und um Stecker. Und die sind, wie wir alle wissen, ein relativ essentielles Tool dafür, dass wir ordentlich laden können und vor allem immer schneller laden können. Und die neueste Errungenschaft ist jetzt, wir können sogar Megawatt laden. Und nein, nicht mit diesem ultra fetten dreieckigen Megawatt-Charger, sondern mit einem CCS-Lader. Und wie machen wir das? Mit Phoenix Contact. Und deswegen ist der Uli heute hier. Schön, dass du uns hier auf euren Stand eingeladen hast, oder vielmehr mich, und wir heute über das Thema Laden sprechen können. Hi.
Hi. Schön, dass ich da sein darf.
Kannst du dich zu Beginn, wie jeder unserer Gäste, einmal kurz selber vorstellen, wer du bist, was du bisher gemacht hast? Du hast ja eine etwas längere Historie schon in der E-Mobilitätsszene.
Ja, gerne. Also, ich bin Divisionsleiter bei Phoenix Contact, verantwortlich für das Thema Ladeinfrastruktur, das heißt die besagten Ladekabel im Megawatt-Bereich, aber auch die kleinen AC-Kabel gehören zu meinen Produkten. Zudem machen wir noch AC- und DC-Ladecontroller für Kunden, die ihre eigenen Ladesäulen bauen möchten. Bei Phoenix bin ich relativ frisch. Davor habe ich bei einem Ladesäulenhersteller gearbeitet. 5 Jahre lang war ich da für den Vertrieb, für den Betrieb und den Service von Ladestationen verantwortlich. Da auch alles von der AC-Wallbox bis hin zur Busladestation. Das heißt, wir haben ganze Busdepots geplant und gebaut. Davor habe ich eine sehr, sehr lange Zeit in den Verteilnetzen zugebracht, war dafür das Business Development verantwortlich, habe Konzepte entwickelt, wie wir Kompaktladestationen aus Estland nach Deutschland bekommen, die dort für die Netze zugelassen bekommen, ein Konzept für das Laden in Busdepots geschrieben. Ja, das ist so ein bisschen meine Geschichte. Beschäftige mich jetzt insgesamt seit 6 Jahren mit dem Thema Ladeinfrastruktur, fahre 5 Jahre davon elektrisch, kenne das Ganze also auch aus der Nutzersicht und die Hürden und Herausforderungen, die es zu den Anfangszeiten damit gab, die mittlerweile zum Glück alle erledigt sind.
Ist das so für dich? Sind die alle erledigt? Weil ich habe es immer wieder, dass ich an Ladesäulen hinfahre und die tun nicht. Und ich weiß nicht, warum.
Okay,
habe ich. Und ich würde jetzt behaupten, es liegt nicht. Das liegt wahrscheinlich immer an mir.
Vielleicht liegt es an deinem Navi.
Es liegt immer an dem Menschen, der das bedient am Ende. Ja. Aber das heißt, für dich geht mit der E-Mobilität alles mittlerweile total smooth, immer?
Was das Laden angeht, definitiv. Also ich fahre mit meinem ID7 kreuz und quer durch die Republik und finde eigentlich immer eine freie Ladesäule. Wenn gerade mal keine frei ist, dann gibt es eine Alternative.
Die funktionieren.
Auch, ne? Genau. Also wobei, ich weiß jetzt nicht, ob das Navigationssystem hier auch nur die funktionierenden anzeigt. Aber wenn ich da hinfahre, dann kann ich eine Ladesession starten, sei es über die App, sei es über die RFID-Karte. Ja. Das ist völlig flexibel. Ich kriege die Ladeleistung, die mir versprochen wird. Gut. Ich fahre oft dieselben Strecken, muss man als kleiner Disclaimer dazu sagen. Und ich kenne die Ladepunkte, ich weiß, wo ich gerne lade, wo ich vielleicht nicht so gerne lade. Das ist so eine gewisse Routine. Das Einzige, was ich feststelle, ist, dass es halt auf diesen Strecken ganz schön voll wird, zwischenzeitlich an den Ladesäulen. Und dass man halt ab und zu auch mal warten muss oder dann halt doch einen Parkplatz weiterfahren muss, um dann den freien Ladeplatz zu finden.
Okay. Das sagst du schon, ihr müsst manchmal warten, finde ich eine schöne Überleitung dahingehend. Ihr wollt ja dafür sorgen, dass man noch schneller laden kann.
Korrekt.
Ich habe es gerade schon ein bisschen gespoilert. 1 Megawatt aus einem CCS-Ladekabel oder aus einem Ladestecker. Wie geht das und warum?
Okay, wie geht das? Man muss das Kabel entsprechend kühl halten. Heißt, wir haben das ganze Kühlsystem des Steckers von Grund auf überarbeitet. Wir führen die Kühlleitungen im Kabel anders als in unserem Vorgängerprodukt. Wir kühlen innerhalb des Steckers sehr direkt. Das heißt, da ist nur eine kleine Plastikschicht drin, die die Kühlflüssigkeit von den Kontakten trennt, sodass die Kühlleistung optimiert wurde. Damit erreichen wir die bis zu 1 Megawatt im Boost-Modus. Warum wir das Ganze tun, ist ja im Prinzip getrieben durch das Thema Truckladen. Da fahren in Zukunft sehr, sehr große Batteriekapazitäten über unsere Straße und auch die wollen in einer vernünftigen Zeit geladen werden. Wir reden hier nicht unbedingt von der 80 Kilowattstunden Pkw-Batterie, sondern wir reden halt hier von 400 bis 600 Kilowattstunden Truck-Batterien, die halt während der Pausenzeiten oder während der Standzeiten geladen werden müssen. je nachdem, wie die Standzeit, wie groß die Standzeit ist, variiert halt die Ladegeschwindigkeit. Mhm. Wenn das Fahrzeug über Nacht steht, dann reichen 50 bis 80 Kilowatt völlig aus als Ladeleistung. Wenn das Ding aber innerhalb eines Ladezyklus, innerhalb von 30 Minuten mit einer Leistung X versorgt werden muss, um die nächste Distanz zu überbrücken, dann kommen halt solche Kabel wie unser Megawatt CCS Ladekabel zum Einsatz, das kontinuierlich 800 Ampere leisten kann und halt im Peak bei 40 Grad für 5 Minuten dieses Megawatt schafft.
Mhm. Aber braucht man das wirklich? Also ich meine, der war ja auch schon bei uns im Podcast, Tobi Wagner, der Elektro-Trucker, der propagiert ja sehr offensiv die These, dass man eigentlich gar keine neue Technik mehr braucht. Das, was wir an CCS schon haben, das haben wir aktuell 300 kW, 400 kW jetzt vielleicht mit den neuen Alpitronic-Ladesäulen, ein paar anderen auch noch. Und das reicht locker, sagt er immer, für dann Nachladen, um auf meiner Route durchzubekommen.
Das würde ich sagen, kommt sehr, sehr stark auf den Use Case an. Wir haben ja unterschiedliche Use Cases im Truckladen. So, das heißt, wir haben einmal die letzte Meile, das ist der ganze Lieferverkehr, den Amazon heute schon mit diversen Elektroautos
beispielsweise und mit ihren.
Genau. Da wird AC geladen, da reicht eine kleine DC-Ladeleistung, da braucht man nicht mehr, weil die Dinger fahren aus ihrem Depot raus, fahren 100 Kilometer, werden abends wieder abgestellt und laden dann über Nacht voll. Mhm. Dann haben wir das ganze Thema Interlogistik, das heißt zwischen den einzelnen Logistikzentren. Auch da werden langsamere Ladeleistungen benötigt. Wenn wir aber über die Langstrecke reden, wenn wir Erdbeeren aus Spanien nach Deutschland liefern wollen, wo der Trucker über Nacht unterwegs ist, halt seinen normalen Rhythmus fährt, das heißt 4,5 Stunden am Steuer, 45 Minuten Pause, 4,5 Stunden am Steuer und dann über Nacht 11 Stunden irgendwo verbringen muss. Mhm. Diese 45 Minuten, um da die Batterie wieder voll zu bekommen für diesen nächsten 4,5 Stunden Slot, genau dafür brauchen wir diese hohen Ladeleistungen, damit wir die 400 bis 600 Kilowattstunden Batterie dann auch wieder voll bekommen. Über Nacht kann er dann wieder mit 50 bis 80 kW laden.
Ich hätte eher gesagt, dass die meisten LKW darüber eine so große Batterie dann haben, dass sie gar nicht leer sind, wenn sie nach den 4,5 Stunden halten müssen.
Oder? Die aktuellen LKW, die jetzt so nach und nach rauskommen,
diese LKWs, die es noch nicht gibt.
Die es noch nicht gibt, aber die so herauskommen richtig werden und die dann auch für das Megawattladen ein Stück weit zuständig sein werden, die sind darauf optimiert, genau diese 4,5 Stunden zu schaffen. Mhm. Und dann mit irgendwo einer Restkapazität 10 bis 20 Prozent an den Ladepunkt zu gehen, dann wieder aufgeladen zu werden, vielleicht auch nur bis 80 Prozent, je nachdem, wie man die Batterie schonen möchte, um dann die nächste Teilstrecke fahren zu können.
Aber jetzt habt ihr das für CCS letztendlich an den Start gebracht. Hat man nicht gerade mit sehr viel Aufwand und sehr viel Engagement einen anderen Stecker erfunden, der anders aussieht, der genau für diesen Use Case da ist?
Absolut.
Wart ihr jetzt einfach zu schnell und habt jetzt aber ein Stück Plastik gebraucht, in das ihr das euer dickes Kabel reinstecken könnt?
Aktuell haben wir Fahrzeuge, die mit einem CCS-Stecker da sind. Wir erwarten Fahrzeuge, die mit einem MCS-Inlet ausgerüstet sein werden, das wahrscheinlich auch nochmal ein CCS-Inlet zur Verfügung stellen wird. Und wir schaffen Flexibilität auf der Langstrecke. Mhm. So, die können heute schon an jedem CCS-Ladepunkt mit 350 Kilowatt laden. Wir bieten unseren Kunden die Möglichkeit, ein Upgrade über das HPC 2.0, was kompatibel ist mit fast allen Ladelösungen im Feld, auf höhere Leistungen zu gehen und den Truck-Ladeplätzen so auch mehr Leistung bereitzustellen. Und die Kabel sind austauschfähig. Das heißt, wir werden an dem MCS-Stecker einen gleichen Kabelaufbau haben, sodass man dann auch gegebenenfalls, wenn es notwendig ist, eine CCS-2-Säule auf MCS hochrüsten kann. Und so kann der Kunde heute schon ein System kaufen, was er in Zukunft upgraden kann. Und wir ermöglichen halt beides. So, wenn wir uns hier auf der Messe umschauen, sehen wir sehr, sehr viele MCS-Applikationen, die sowohl ein MCS- als auch ein CCS-Kabel haben. So, mit unserem Kabel ist sowohl auf der CCS als auch auf der MCS-Seite ein Megawatt notwendig. Dann schauen wir uns auch den Pkw-Bereich an. Wir haben jetzt vor kurzem von BYD gelesen, mhm, dass sie das erste Fahrzeug mit einem Megawatt geladen haben. So, auch da geht der Trend, würde ich nicht sagen, aber es gibt Hersteller, die ihren Kunden gerne eine sehr hohe Ladeleistung zur, mhm, Verfügung stellen möchten. So, auch das ist ein Markt, den wir damit ermöglichen und so nach Anwendungsfall ein optimales Ladeerlebnis für den Kunden schaffen können.
Okay. Kannst du mal, also das vorhin schon grob angedeutet, wir haben jetzt ein Kabel, das ist außen wassergekühlt und vorne ganz wichtig die Pins, das ist glaube ich auch oft nicht so ganz klar jedem, dass da natürlich mit am heißesten ist, weil dann da die konduktive Stelle ist und die muss natürlich auch gekühlt werden. Ja. Kannst du den Aufbau nochmal skizzieren? Wie dick ist das Kabel? Wie viel Flüssigkeit? Was ist überhaupt für eine Flüssigkeit? Was habt ihr da erfunden? Gut. Und also, wie viel ist es anders als früher?
Wir kühlen umweltfreundlich mit Wasserglykol.
Okay.
Und anders als früher werden die Kühltubes liegen nicht mehr neben den Kupferadern, sondern die Kupferadern sind um die Kühlleitungen gewickelt, außenrum, sodass wir einen direkten Temperaturtransport sicherstellen können. Da ist nur noch ein dünnes Plastik zwischen. In der Vergangenheit bei dem Stecker war in dem Kabel lagen die Kupferleitungen außen um die Kühlleitungen herum, sodass die Schnittmenge zwischen Kühlleitung und Kupferleitung minimal war.
Und die Oberfläche war einfach
kleiner. Die Oberfläche war kleiner, genau. Das waren halt ein Berührungspunkt von 2, 3, 4 Millimetern. Jetzt sind die Kupferadern um den Kühlschlauch gewickelt, mhm, und haben so eine größere Oberfläche, wo der Hitzetransfer stattfinden kann. Im Stecker selber haben wir die Kontakte mit einer isolierenden Folie umwickelt und leiten darüber die Kühlflüssigkeit, sodass die Kühlflüssigkeit nur von einer ganz, ganz dünnen Schicht von den eigentlichen Kontakten, mhm, getrennt ist und können so auch wieder eine sehr große Oberfläche für den Hitzetransfer schaffen.
Mhm. Du hast gerade gesagt, dünne Folie. Mhm. Wir reden von einem Megawatt, mhm, mit 1000 Volt. Mhm.
Sehr,
das macht mir Angst.
Das braucht dir keine Angst zu machen. Wir haben dieses Thema sehr, sehr häufig getestet, denn auch wir hatten ja nicht Respekt davor, sagen wir mal.
Ist auch gesund, glaube ich. Bei
einem Megawatt sollte man da definitiv schauen, denn so Wasser, ja, Wasser und Strom weiß man, dass das eine schöne Mischung ist. Aber ja, wir haben es getestet, wir haben es bis zum Fehler getestet und wir sind mittlerweile so weit, dass wir in diesem Folienkonzept, okay, genaueres werden wir dazu nicht preisgeben.
Schau ich mal, was ist das für eine Folie? Das wird nicht das sein, womit Aldi seine Tüten baut.
Nein, genau.
Wobei ich mir auch nur noch Papiertüten, aber egal.
Genau, und wir sind mittlerweile so weit, wir kriegen keinen Fehler mehr hin, was die Isolierung angeht. Also, okay, wir können Wasser und Kupfer durch diese Folie kühlen, ohne dass sie sich berühren und, okay, zu schädlichen Effekten führen.
Okay, das klingt aber in Summe doch deutlich aufwendiger, als es früher war, richtig? Also von der ganzen Konstruktion, von der ganze Manufacturing-Prozess.
Das ist das Wunderschöne. Der Stecker ist sogar fast einfacher zu produzieren als früher, weil wir auch das Konzept innerhalb des Steckers entschlackt haben, die Teile einfacher geführt haben. Wir haben uns sehr, sehr viele Gedanken dabei gemacht. Wir haben ein austauschbares Making Face, heißt, man kann sämtliche Kontakte tauschen, man kann den Plastikteil vorne tauschen, der immer mal wieder kaputt geht, sodass das ganze System auch zuverlässiger funktioniert. Der Kunde muss nicht jedes Mal, wenn irgendwo vorne eine Ecke abgebrochen ist, mal einen Kontakt verbogen ist, das ganze Kabel abbauen, sondern er kann dann ein Upgrade-Kit kaufen, die Kontakte tauschen, das Plastikteil vorne tauschen, das Making Face tauschen und so den Stecker wieder in Betrieb nehmen. Zudem ist das ganze Ding auch noch leichter als sein Vorgänger, sodass das auch vom Handling her eine deutliche Verbesserung darstellen wird. Cool. Heißt also, alles in allem haben wir das Know-how, das wir seit 2013 in diesem Marktumfeld aufgebaut haben, die Erfahrungen mit dem HPC 1.0 in diesen HPC 2.0 einfließen lassen und einen sehr robusten und auch nachhaltigen Stecker gebaut. Mhm.
Ich habe erst vorhin hier auf der Messe tatsächlich ein kleines Unternehmen getroffen, die sich darauf spezialisiert haben, Messgeräte zu bauen, mit denen sie unterwegs Ladesäulen eben nach besagten Reparaturen wieder neu nachmessen können, weil die Eichung, check, ob die Eichung stimmt. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt so einen Stecker, der super modular aufgebaut ist und dann kann ich Pins tauschen und alles mögliche einzelne Komponenten, muss ich ja nicht auch jedes Mal wieder neu eichen und gucken, weil es am Ende nicht jeder kann das so machen, wie das beispielsweise bei Tesla ist. Die dürfen es auch nicht. Dass mit der Abrechnung und der Messverfahren etc. pp. Nicht ganz so straight nach Regularien läuft. Das heißt, das muss ja irgendwie nachgeprüft werden, richtig? Und nochmal nachgeeicht werden. Auch bei euch oder seid ihr dann da in so einer Generalhomologations...
So, wenn wir die Messkapsel anfassen würden, zu der das Kabel bis zu einem gewissen Punkt gehört,
hättest du vollkommen recht.
Aber die, wenn wir das Making Face tauschen, dann schrauben wir nur die Kontakte ab und den Kontaktdom dahinter. Alles das, wo dann auch die Messtechnik angeschlossen ist, die 4-Ader-Messtechnik, über die das Kabel verfügt, fassen wir nicht an. Der Bereich bleibt geschlossen und versiegelt, sondern es werden vorne nur die Kontakte eingeschraubt, die Signalkontakte eingeschraubt, das Making Face wieder aufgesetzt, festgeschraubt und dann war das die Reparaturen. Das heißt, die eigentliche Eichkapsel mit den Spannungsmessung vorne im Stecker berühren wir gar nicht.
Mhm. Okay, das heißt, da ist man dann fein raus. Also es ist einfacher zu produzieren, es ist dann auch robuster, weil was ich feststelle, ich habe ja vorhin schon gesagt, ab und zu geht halt so eine Ladesäule nicht. Und wenn ich dann ruft man da an, weil ich bin ja neugierig und das ist irgendwie auch am Ende auch der Job. Frage mal, was ist denn los? Dann heißt es halt ganz oft, ja, das Kabel hat irgendwie seine Anzahl an Stürzen hinter sich und ist jetzt einfach abgeschalten oder sonst irgendwas. Ist dann das neue Konzept mit Steckerkabel auch robuster als die alten?
Es ist auf jeden Fall sehr, sehr intensiv getestet worden. Also wir testen halt nicht nur nach Norm, sondern wir testen halt weit über die Norm hinaus. Wir belasten das Kabel und versuchen auch Feld-Use-Cases nachzustellen. Das heißt, das Kabel, ich meine, der größte Feind des Kabels ist der Nutzer der Ladesäule, der davor parkt und Biegeradien und so weiter, das interessiert den alles nicht so sehr. Irgendwann wird auch das Kabel mal den Geist aufgeben, aber wir sind sehr, sehr zuversichtlich, dass wir ein sehr robustes und haltbares Produkt gebaut haben und natürlich durch die Austauschbarkeit der vulnerablen Teile haben wir einen Stecker geschaffen, der vor Ort im Feld repariert werden kann und wo man nicht das Kabel abbauen muss, um halt solche Sachen wie eine Nacheichung zu vermeiden.
Ja, was ja cool ist, aber auf robuster als früher lässt du dich gerade nicht.
Mangels dadurch, dass es ein neues Produkt ist.
Wie hätte sein können. Ihr werdet ja auch Normwerte aus eurem Labor haben, die früher waren und die heute sind.
Wie gesagt, wir gehen davon aus, dass es deutlich robuster sein wird.
Okay,
wir werden die Erfahrungen im Feld natürlich noch machen müssen. Okay. Und
verstehe. Wie siehst du denn gerade den ganzen Lademarkt? Du hast auch schon angesprochen, langsam werden die Ladesäulen dann doch irgendwie knapp. Wir hatten davor meiner Meinung nach ein gewisses Überangebot. Jetzt wird es dann so, dass sich der Markt oder die Märkte annähern, was die Convenience angeht, die Bequemlichkeit nicht nur zuträglich ist in meinen Augen. Wie siehst du das da? Seht ihr da auch gerade, dass das für euch auch schwierig war, das oder ist für eure Produkte, die ihr verkaufen müsst? Der letzte Jahr war im Ladesäulengeschäft ja nicht nur schön.
Nein, nicht nur schön ist quasi fast eine Untertreibung. Es war schon eine Herausforderung, das letzte Jahr und auch dieses Jahr wird noch eine Herausforderung sein. Wir haben halt das Thema, dass die Lagerbestände unheimlich hoch sind. So die Ausbaugeschwindigkeiten von kompletter Ladeinfrastruktur gehen nicht so schnell voran, wie sich die CPOs das mal vorgestellt haben. Dementsprechend sind viele Ladesäulen noch auf Lager, die noch nicht verbaut sind und im Feld sind, was dazu führt, dass bei den Kunden, also bei den Ladesäulenherstellern, Kabel auf Lager liegen und damit natürlich wir in der Kette halt auch vor der einen oder anderen Herausforderung stehen. Was man halt im Lademarkt sieht, ist, dass das Thema Return on Invest eine deutlich höhere Bedeutung bekommt. Es werden Sites, die sehr, sehr stark frequentiert sind, auch deutlich ausgebaut. Das sieht man bei EnBW, bei Ionity, bei Shell. Da kommen auf einmal an die ein oder andere Site, werden aus 6 auf einmal 12 Ladepunkte. Gleichzeitig sieht man halt aber auch, dass andere Standorte quasi nur sehr stiefmütterlich weitergetrieben werden, wo immer noch einen 50 kW Charger als einzige Ladesäule steht. Das ist so ein bisschen die Herausforderung. Die nächste Herausforderung, die wir aktuell haben, ist die Energie zu den Ladestandorten zu bekommen. Das ganze Thema Netzausbau, was mit dem Ausbau nicht unbedingt Hand in Hand geht. Und das sind so ein bisschen die Herausforderungen, die wir im Markt gerade haben und die dazu führen, dass sich der Markt langsam erholt. Was wir sehen, sind halt erste positive Anzeichen. Überraschenderweise tatsächlich gerade auch im AC-Markt, wo es wieder sehr, sehr schön läuft. Im DC-Markt kommen die Projekte wieder. Man spricht über das ganze Thema MCS sehr, sehr intensiv. Über das Thema Nachhaltigkeit, halt Reparaturfähigkeit von Steckern, Service, Tierbarkeit der Stecker, wie man das verbessern kann, wie man in das ganze Thema Kreislaufwirtschaft reinkommen kann. Ja, das sind so die Themenpunkte, die wir gerade haben.
Aber das war jetzt im Prinzip eine Sicht auf Deutschland. Ihr seid als Phoenix Kontakt ja...
Wir sind... Es war so ein bisschen die Sicht auf Europa, würde ich sagen.
Ja, okay.
Genau, weil
okay.
Die Themen haben wir in Frankreich, was dann das Thema Netzanschluss geht. Wir sehen das in Spanien. Gerade sehr, sehr viel geht und in Italien. Das sind so die Märkte, die jetzt gerade versuchen aufzuholen. In der Vergangenheit ist dann halt in Frankreich und Deutschland relativ viel gelaufen als Achse innerhalb Europas. Das Thema Netzanschluss, Bereitstellung der Energie haben wir in fast allen Märkten in Europa. Aber du sprichst bestimmt den US-Markt oder China.
Genau. Mich hätte das USA und China interessiert, wie ihr das da seht, wie sich das da verhält. Auch unter Vorzeichen wie Drill Baby Drill oder auch, wenn ich mich hier auf der Messe umgucke, es gibt zwar auch die Stände von den deutschen, europäischen Herstellern, aber ich sehe 17 mal so viele Ladesäulenanbieter hier rumstehen, gefühlt aus China. Ist das nicht für euch dann ein sinnvolles Ding zu sagen, wir gehen halt nach China, wenn die hier unsere Kabel und Stecker nicht wollen?
Oh, wir sind in China.
Also und machen halt einfach dann alles da.
Im chinesischen Markt sind wir von Anfang an dabei. Wir haben unsere eigene Fertigung im chinesischen Markt. Wir haben lokale Entwicklungsteams da, die sich auf die Belange des lokalen Marktes fokussieren, die aber auch CCS2-Kabel produzieren, sowohl für den europäischen als auch für den asiatischen Markt. Wir arbeiten sehr, sehr intensiv mit den chinesischen Ladesäulenherstellern zusammen, die durchaus einen sehr großen Expansionswillen auch nach Europa in die USA haben, positionieren unsere Kabel dort und stellen fest, dass in China, gerade was den indirekten Export angeht, also für den Export aus China in die Welt, der Name Phoenix Kontakt ein Verkaufskriterium ist, was uns natürlich sehr, sehr freut.
Okay,
und deswegen sind wir da sehr, sehr gut positioniert. So, das ist so ein bisschen der Blick auf den chinesischen Markt. Im chinesischen Markt selber herrscht natürlich ein sehr, sehr großer Wettbewerb innerhalb des GB-Standards. Der chinesische Staat fördert den Ausbau von Ladeinfrastruktur bis 120 kW, treibt es massiv voran. Aber auch da gibt es mittlerweile ein Überangebot an Ladesäulen, sodass da jetzt der Ausgleich stattfindet, man auch da ein bisschen verhaltener vorgeht und auch schaut, wie sind die Auslastungen, sodass wir im Prinzip eigentlich die gleichen Trends wie in Europa haben im chinesischen Markt. Der US-Markt ist aufgrund von diversen Veränderungen in der US-Regierung gerade ein gespaltener. Es gibt halt die Staaten an der West- und Ostküste, in denen Elektromobilität nach wie vor eine sehr, sehr große Bedeutung hat und auch der Ausbau vorangetrieben wird. Insgesamt ist der Markt so 2-3 Jahre hinter dem europäischen Markt zurück.
Okay.
So, mit dem aufkommenden oder mit dem NACS-Standard hat sich das nochmal gut durcheinander gemischt. Da werden wir im Laufe dieses Jahres die Stecker für den US-Markt im DC-Bereich in den Markt bringen. Das heißt, angefangen mit dem 375er Ampere NACS-Kabel und dann Anfang nächsten Jahres das gekühlte NACS-Kabel. Hier gehen wir davon aus, dass die Ladestecker in den nächsten 5 bis 10 Jahren parallel betrieben werden. Das heißt, die Ladesäulen werden mit 10 CCS1 und NACS-Steckern ausgerüstet werden. Ja, wir haben jetzt eine installierte Basis an CCS1-Fahrzeugen im Markt. Es werden auch immer noch wieder CCS1-Fahrzeuge gekauft. Mit dem Chevy Bolt kommt nach dem Tesla das nächste Auto, was mit hohen Absatzzahlen mit NACS zur Verfügung steht. Das ist irgendwie für Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres geplant. Und dann wird sich das so langsam entwickeln. Aber bis dahin werden alle anderen Hersteller immer noch CCS1-Kabel in ihrem Fahrzeug verbauen, was CCS1-Kabel nötig macht oder halt Adapter nötig macht.
Bist du ja nicht Team-Adapter?
Ich mag Adapter nicht so. Ich möchte Kabel verkaufen, aber insgesamt mag ich Adapter auch nicht so, weil man wieder eine weitere Schnittstelle hat, die sich erwärmen kann, die zu Problemen führen kann. Und deswegen bin ich ein sehr, sehr großer Befürworter des Zwei-Kabel-Konzepts, dass man ein CCS1, ein NRCS-Kabel an den Säulen hat.
Okay, aber ich meine, das zweite Kabel wird dann langfristig auch wertlos, oder?
Es wird wertlos, aber dann kann man es einfach ersetzen. Weil auch hier haben wir wieder, wenn man ein Phoenix-Kabel nutzt, das gleiche Kabel an dem CCS1 wie an dem NRCS-Stecker. Heißt also, man kann den Kabelanschluss beibehalten und tauscht dann, wenn das CCS1-Kabel irgendwann wertlos ist, man die Ladesäule weiter betreiben möchte, das Kabel einfach aus und hat eigentlich so Wert gehalten oder eine nachhaltige Investition getätigt.
Weil du jetzt das Thema NACS auf den Tisch gebracht hast, wie hast du die Diskussion wahrgenommen, das war letztes Jahr, meine ich, oder? Anfang letzten Jahres, glaube ich, als es so hoch poppte mit, alle gehen doch auf NACS, plötzlich in Anführungszeichen. Wie hast du das erlebt?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, wie ich es wirklich erlebt habe. Damals war ich noch bei ABB. Wir haben im Ladesäulenmarkt, für uns war es halt einfach okay, kaufen wir uns ein NACS-Kabel. Ich glaube, für einen Kabelhersteller zu der damaligen Zeit war das, hey, Leute, wollt ihr jetzt schon wieder was ändern? Wir haben jetzt gerade angefangen, die Produkte für den CCS1-Markt zu bauen, es zu etablieren und jetzt kommt ihr mit dem nächsten Scheiß um die Ecke, um das mal ganz platt zu sagen. Gut, aber im Endeffekt können wir den Markt nicht ändern. Die Entscheidung wurde in den USA getroffen, es so zu tun. Das heißt, da müssen wir uns als Hersteller anpassen und die Top-Kabel in Top-Qualität auch im NACS-Bereich liefern.
Aber haben die in deinen Augen irgendeinen Vorteil? Außer, dass sie am Supercharger hängen?
Nein, also man kann darüber bestimmt sehr, sehr philosophisch streiten. Im Endeffekt liefern sie die gleiche Leistung wie die CCS1-Kabel. Vom Design her sind sie in meinen Augen nicht ganz so robust wie die CCS1-Kabel, weil es halt ein sehr schlankes Design ist und Querkräfte, die vorne auf einen sehr schmalen Steckerkopf kommen, wirken sich dann halt anders aus. Das heißt, das ist so ein bisschen eine Herausforderung an die Robustheit, die wir aber auch schon in der Entwicklung berücksichtigen. Das heißt, wir fangen sehr, sehr früh an zu testen, wie robust ist unser Stecker, welche Querkräfte hält er aus. Ziel ist es halt, dass man da wirklich gegenrennen können muss, ohne dass da irgendwas bricht. Und da ist halt das Design des NACS-Standards nicht das Einfachste, um das zu gewährleisten. Das sind halt so ganz banale Dinge, die wo der CCS1-Standard deutlich robuster im Design her war.
Ich würde mal interessieren, diese ganze Kühlthematik, das haben wir vorhin schon grob angesprochen. Du sagst, es ist Wasserglykol, mit was das gekühlt wird. Wie funktioniert das überhaupt? Welche Temperaturen dürfen wir denn haben in den Kabeln, dass wir ein bisschen verstehen auch noch, was ist die Anforderung an diese Kabel, die ihr jetzt habt, wie heiß dürfen die eigentlich werden? Weil ich meine, im Auto dürfen die Kabel, also die orangen Hochvoltkabel dürfen im Auto relativ heiß werden, aber draußen ja nicht. Weißt du das, wie warm darf sowas werden beispielsweise?
Ich meine, es sind 40 Grad, die 40 oder 50 Grad, die jetzt nicht überschritten werden dürfen, aber da nagel mich jetzt nicht drauf fest.
Aber egal bei welcher Außenumgebung, also auch in einer kalifornischen Sonne?
Wir reden da standardmäßig immer bei 40 Grad Außentemperatur.
Okay.
Natürlich bei direkter Lichteinstrahlung und schwarzen Kabeln, da machst du da nichts, aber das ist halt, im Prinzip das ganze Kühlsystem wird immer auf 40 Grad, also die Angaben beruhen auf Werten, die bei 40 Grad Umgebungstemperatur gemessen werden. Am Inlet selber sind 90 Grad im CCS2-Standard. Ich meine, im NACS und OS-Standard sind es 100 Grad, die wir erreichen dürfen, bevor halt das Ladesystem runterregeln muss. Das gesamte Kühlkonzept ist aber eher Sache des Ladesäulenherstellers. Das heißt, wir sagen, unser Kabel hält die maximale Leistung von so und so viel aus bei einem Durchfluss von x Litern.
Ihr seid ja aber darauf angewiesen, dass da irgendwie eine gewisse Mindestmenge
Wir sagen, okay, das ist das, was wir an Flüssigkeitszirkulation benötigen. Und dann hängt es halt davon ab, mit welcher Temperatur diese Flüssigkeit in das Kabel kommt, wie sich die Temperatur dann vorne am Inlet, also am Temperaturfühler, ja. und am Kontakt entwickelt. Da gibt es unterschiedlichste Kühlsysteme, die die Ladesäulenhersteller einsetzen können. Sie können einmal das Ganze vorgekühlt, über die Flüssigkeit vorkühlen. Bedeutet halt, sie haben aber dann auf der anderen Seite wieder einen sehr hohen Energieverbrauch innerhalb der Ladesäule. Oder sie haben halt einfach ein Wärmetauschkonzept und pumpen nur Flüssigkeit durch und akzeptieren, dass die im Sommer halt ein bisschen wärmer ist und damit sie schneller ins D-Rating gehen müssen. Mhm. Das ist nicht so entscheidend, wenn man nur von einem Ladevorgang ausgeht. Wenn man aber an einem hochfrequentierten Standort ist, dann kann das schon, wenn sich da der Stecker quasi von Auto zu Auto weg im fliegenden Wechsel unterwegs ist, kann sich das halt schon auf die Ladeperformance auswirken.
Habe ich erst nämlich kürzlich erlebt, bin ich mit unserem Dauertest Taycan unterwegs gewesen und davor war auch ein Taycan an mir, an der gleichen Ladesäule und der hat noch munter schnell geladen, ich auch am Anfang und dann ging es auf einmal runter und war so, was ist es jetzt? Und dann ans Kabel und
dann
so,
dann das bist du wunderschön ins D-Rating gekommen.
Das war spürbar in dem Moment. Wenn wir jetzt noch auf die Stecker nochmal kurz gucken, mit dem GB-Standard aus China, hat der irgendeinen Vorteil oder sieht er einfach auch nur anders aus in deinen Augen? Das
ist auch wieder nur ein bisschen anderes Aussehen, ein bisschen andere Anordnung von Signalkontakten und das war's. Also warum? Im Endeffekt tun die innen drin fast alle das Gleiche.
Warum brauchen wir 3 verschiedene Steckertypen? Außer für Lokalpatriotismus.
Für Lokalpatriotismus. Die Regionen wollen sich ein Stück weit unterscheiden. Man hat sich wahrscheinlich aus welchen Gründen auch immer nicht darauf einigen können, dass eine Region in irgendeiner Form führend ist oder eine clevere Idee hatte. Und dementsprechend, ich kann es eigentlich nur mit Lokalpatriotismus beantworten.
Ist das nicht wirklich traurig?
Ja, weil's aber ja, wann war sich die Welt jemals einig? Und jetzt geraten wir ins Philosophieren.
Da, in der Tat, aber das ist doch also eigentlich echt schade, weil es ist ja nichts.
Es würde verdammt viel Sinn machen. So, jetzt muss man halt schauen, okay, die Märkte sind unterschiedlich. Es gibt unterschiedliche Fahrzeugtypen in den Märkten, die präferiert werden. Deswegen ist es wahrscheinlich da nicht ganz so tragisch. Aber ja, und es wird wahrscheinlich auch keinen geben, der von Europa mit dem Elektroauto nach China fährt.
Aber halt die Fähre in die USA bauen und dann darüber schicken. Und ja, genau. Die nicht nur Blinker tauschen, damit die richtig ausgerichtet sind und die richtige offizielle Reflexionsstärke haben.
Aber wenn man danach guckt, müssten die hier auch noch 5 Cup-Halter mehr einbauen, um in die USA zu exportieren.
Punkt für dich, okay, zugegeben, Punkt für dich. Du bist ja für den ganzen Markt auch verantwortlich. Was ist denn euer stärkster und wichtigster Markt? Ist es Europa oder ist es als European-based Unternehmen oder ist es China am Ende doch oder die USA? Was ist für euch wichtig?
Also unser Leitmarkt ist Europa. Das ist der Markt, in dem wir zu Hause sind. Das ist da, wo wir seit 2013 die Technologie entwickelt haben und wo wir auch immer die Technologie maßgeblich mit bestimmt haben. Wir sind in der Sharing sehr, sehr aktiv. Wir sind in vielen anderen Verbänden aktiv in Europa. Also das ist definitiv unser Leitmarkt. Der chinesische Markt hat, wie eben schon gesagt, eine Riesenbedeutung für uns, weil auch da sehr, sehr viele Hersteller in den europäischen Markt drängen und versuchen, hier Fuß zu fassen. Und die bedienen wir natürlich sehr, sehr gerne mit unseren Kabeln. Ja, und der US-Markt ist so ein bisschen der Wachstumsmarkt der Zukunft. Er hängt noch so 2-3 Jahre hinter dem europäischen Markt hinterher. Der Ausbau hat da gerade angefangen und ja, da hoffen wir in Zukunft stark dran zu partizipieren.
Aber ist China nicht wahnsinnig schwer? Also gerade auch was die Konkurrenzsituation angeht und die langfristige Zuverlässigkeit, die man diesem Markt zugesteht.
Der chinesische Markt selber, also der lokale Markt, ja, da herrscht ein sehr, sehr großer Preisdruck. Deswegen haben wir auch lokale Teams vor Ort, die für den chinesischen Markt entwickeln, die auf das ganze Thema Cost Down spezialisiert sind, die sich den Wettbewerb sehr, sehr gut angucken und so können wir auch in diesem Markt bestehen. Und gleichzeitig hat der Name Phoenix Contact halt eine Bedeutung, wenn ein chinesischer Hersteller auf den europäischen Markt möchte und sagen kann, hier, ich arbeite mit Phoenix Contact zusammen, was die Kabel angeht, gegebenenfalls auch was das ein oder andere Designthema innerhalb der Ladesäule angeht, wo wir gerne unterstützen. Und demzufolge, ja, ist der chinesische Markt ein harter, aber wir sind sehr, sehr gut positioniert, dadurch, dass wir eine lange Tradition im chinesischen Markt haben.
Okay, verstehe. Wenn wir uns das noch anschauen, ihr habt das mit Megawatt laden, was ich persönlich ja wirklich cool finde, rein technisch, dass es geht oder gehen wird irgendwann, aufgebaut. Ihr müsst ja aber trotzdem eine Prognose haben. Du sagst selber, es ist so ein Spitzenanwendungsfall. Es geht um LKW. Wenn du jetzt in den PKW-Bereich guckst, was glaubst du, und ihr müsst die Kabel dafür bauen, deswegen solltest du es wissen oder zumindest mal jemanden gefragt haben, was der denkt, was werden wir an Ladeleistungen langfristig im PKW sehen? Also normal, nicht irgendwelche Hyper, Hyper, guck mal, ich sag mal, was ich kann, Autos, sondern was wird das Normale sein? Weil ich erinnere mich noch, dass man mir sagte, ja, 50 kW ist doch voll gut. Das ist super. 50 kW ist super. Und dann war irgendwann ja so, 100 soll es schon sein. Und jetzt höre ich, wenn man sich auch bei den Kunden und bei den Leuten, die sich für ein Elektroauto entscheiden, dass man so bei 150 wären schon ganz, also in, auf einem Plateau, nicht irgendwie Peak 150 und dann weg. Was ist da deine Zielgröße, die du siehst, für die ihr auch entwickelt am Ende?
Ich glaube, die flächendeckende Ladeinfrastruktur wird sich zwischen 300 und 400 Kilowatt bewegen.
Okay.
Zumindest entlang der Autobahn. So innerhalb von Städten mag sich das ändern. Es hängt auch, ja, da wird es Schnellladehubs geben für die Menschen, die keinen eigenen Parkplatz haben. Ansonsten werden innerhalb der Städte die Leute zu Hause laden, da wo immer es möglich ist, wo sie einen eigenen Stellplatz haben. Aber genau, entlang der Autobahn 300, 400 kW und 400 kW kontinuierlich mit 800 Ampere, dann kann man halt auch ein 400-Volt-System damit bedienen. Und muss nicht zwangsweise auf ein 800-Volt-System gehen.
Ja.
Das ist so ein bisschen die Spielwiese, weswegen wir auch dieses Kabel im Anwendungsfall im PKW sehen.
Mhm.
Ja, und ansonsten bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich solche Themen wie bidirektionales Laden entwickeln werden, ob das nochmal einen Boost für die DC-Wallbox zu Hause bringen wird. Das sind so, ja, Zukunftsdiskussionen und Debatten, die wir gerade auf sehr, sehr hohem Level innerhalb der Branchenverbände führen.
Ja. Glaubst du ans BD-Laden?
Ich glaube, dass es ein Use-Case ist, ja. Da fällt so viel Speicherkapazität rum und das Auto steht rum. Und wenn wir es schaffen, Geschäftsmodelle zu entwickeln, die dem Kunden einen wirklichen Mehrwert bieten, das heißt, der Kunde lädt sein Auto umsonst, wenn er an einem Schwarmspeicher teilnimmt, zum Beispiel.
Mhm.
Wenn wir es schaffen, dass einfach mal platt dahingesprochen, jeder Ladepunkt über irgendeinen Netzanschluss verfügt, dann hat das Ganze, glaube ich, ein sehr, sehr großes Potenzial und kann sehr, sehr viele Themen, die wir heute im Netz haben, lösen, was Speicherkapazitäten angeht. Dann schauen wir uns an, das Auto steht durchschnittlich 23 Stunden am Tag. Diese alte Leier. Und rein technologisch ist das alles da. So, wir müssen es halt schaffen, diese Geschäftsmodelle zuzulassen. Und dann wird der Markt das von alleine regeln. Mhm. Wenn jemand die Chance hat, für 0 Euro im Jahr sein Auto zu fahren, was das Laden angeht,
dann wird das tun, wenn das darf, ja.
Dann wird er es machen. Mhm. Und da müssen wir die Leute mitnehmen, also die Elektroautofahrer. Und gleichzeitig schaffen wir damit einen Anreiz, weiter auch in die Elektromobilität zu investieren.
Glaubst du, das hängt an den Fahrern? Ich habe immer das Gefühl, das hängt an allen außer den Fahrern.
Das bidirektionale Laden?
Ja, dass es nicht kommt.
Ich glaube, die Fahrer, die heutigen E-Autofahrer machen sowieso jeden technischen Quatsch mit.
Also,
nein, das denke ich auch. Das liegt hauptsächlich daran, dass in Europa es sehr, sehr schwierig ist, ein Geschäftsmodell dazu aufzubauen, weil sehr, sehr viele regulatorische Rahmenbedingungen erfüllt sein müssen. Und bin ich jetzt ein Netzbetreiber, bin ich keiner, habe ich die Konzession, Energie ins Netz zu liefern oder habe ich sie nicht? Das ist das, womit wir ein Stück weit aufräumen müssen. Und dann kann man das dem Markt überlassen. Dann werden sich Geschäftsmodelle entwickeln.
Was glaubst du, wer ist zuerst in Europa dran, der das wirklich schafft, so richtig?
Ich würde sagen, die Norweger sind auf einem guten Weg.
Und wann kommen wir?
Na, wir kommen ein Stück hinten dran, aber auch wir kriegen das in Deutschland hin. Die Dänen haben übrigens auch, sehr weit.
Ja, die Dänen, die haben sogar schon was, meine ich, am Start. Ich glaube nicht großflächig, aber so.
Genau, die haben einzelne Versuchsprojekte, die haben das ganze Thema.
Das haben wir auch, Versuchsprojekte können wir auch.
Ja, aber die haben schon ein bisschen geschäftsnahere Versuchsprojekte. Ja. Im Einzelnen habe ich die jetzt auch nicht parat. Die haben das ganze Thema Heimladen schon sehr, sehr schön optimiert. Das Auto als Batteriespeicher zu Hause. Auch das kriegen wir hin. Wobei, da muss das Fahrzeug halt zu Hause stehen und darf nicht im Büro stehen.
Und darf da auch nicht geladen worden sein.
Genau. Ja. So, und schön wäre halt, wenn man die Energiegutschrift, die man dann zu Hause ins Netz speist, am Büro sich direkt wieder ins Fahrzeug holen könnte, zum Beispiel. Aber das, ja, technisch, glaube ich, ist das kein Hexenwerk. Wenn wir uns hier auf der Messe die ganzen Energiemanagementsysteme anschauen, was da alles geht, wie wir das ganze Thema netzdienlich heute schon managen können, dann sind wir hier leider wieder an dem Punkt, wo wir an der Regulatorik ran müssen, um ja, daraus ein Geschäftsmodell zu machen.
Alles klar. Ulrich, ich glaube, wir sind schon, ja doch, wir sind schon eigentlich ziemlich am Ende. Ich habe keine Fragen mehr hier aufgeschrieben, weitere. Außer die AB-Fragen zum Ende eines jeden Move-Podcasts, die kriegst du auch noch. Auch hier auf der Messe. Deswegen fangen wir direkt an. Bist du der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte?
Ja, Streaming.
Ferrari oder Tesla?
Ferrari.
Okay. Apple
aber
oder
den
Google?
E, der jetzt kommen soll.
Puh, ich kann es nicht richtig aussprechen. Puh.
Ja, ich versuch's gar nicht erst.
Puro Sangue oder so. Apple oder Google?
Apple.
Loft in der Stadt oder alles Bauernhaus auf dem Land?
Loft in der Stadt.
Auto oder Fahrrad?
Fahrrad.
Okay. Wenn du im Auto bist, vorne oder hinten?
Vorne.
Bist du ein guter Fahrer?
Ja.
Sagt das auch deine Familie?
Nein.
Datenschutz und AGBs. Bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept All?
Accept All.
Okay. Das höre ich immer gern von Leuten, die Entscheidungen treffen müssen, hauptberuflich. Fliegen, fischen oder Motorrad fahren?
Motorrad fahren.
Fährst du Motorrad?
Nein.
Okay. Star Wars oder Star Trek?
Star Wars.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Steak oder Falafel?
Steak.
Und Nachteule oder Lerche?
Nachteule.
Alles klar, das war's schon.
Super,
Ulrich, danke vielen, dir. Vielen Dank an euch da draußen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ansonsten schreibt uns gerne eine Mail, wenn ihr noch eine Frage habt. Ulrich, du wirst sie bestimmt beantworten.
Auf jeden Fall.
Cool. An podcast@move-magazin.de. Ansonsten schreibt auch gerne die Kommentare unten bei iTunes, bei Spotify, bei YouTube und Co. Abonnieren nicht vergessen, teilen nicht vergessen, like nicht vergessen. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.